RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Destinations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 19. Juni 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Drei Verteidigungsminister kamen mit strengem Begleitschutz in Nordkalimantan an. Indonesien könnte eine Weltnahrungsscheune werden. Ein humanitäres Schiff wird isolierte Gebiete in West-Papua während des Ramadans erreichen. Das indonesische See- und Fischereiministerium verteilt den Fischern dutzende tausend Schiffe. China ist daran interessiert, in Kuala Tanjung die Industriegebiete zu entwickeln. Indonesisches Fußballteam ist Sieger in Vietnam. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Mit strengem Begleitschutz und ihren jeweiligen Flugzeugen sind die Verteidigungsminister aus drei Ländern gestern in Tarakan der Provinz Nordkalimantan angekommen, um der Einführung der trilateralen maritimen Patrouillen zwischen Indonesien, Malaysia und den Philippinen beizuwohnen. Die Verteidigungsminister wurden von ihren Oberbefehlshaber begleitet. Der Sprecher des 13. Flottenstützpunktes Indonesiens, Kapitän Ali, erklärte gestern in den sozialen Medien, die drei Verteidigungsminister seien der indonesische Verteidigungsminister Riamizat Riakudu, der von dem Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte General Gatot Nurmantio begleitet wurde, der malaysische Verteidigungsminister Datuk Seri Hismamuddin Hussein, der vom Oberbefehlshaber des malaysischen Militärs General Raja Muhammad Afandi begleitet wurde. Der philippinische Verteidigungsminister Delvin Lorenzana kam mit dem neuen Oberbefehlshaber des philippinischen Militärs General Eduardo Ano. Fünf Kriegsschiffe legen zurzeit im Gewässer der Stadt Tarakan vor Anker. Es sind das philippinische Kriegsschiffe Ahundraisi Mariano Alvarez, das malaysische Kriegsschiff 3500 Mah und drei indonesische Kriegsschiffe wie KRI Dr. Suharto, Dr. Sidat A151 und KRI Franz Kai Siepo. Der indonesische Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman ist optimistisch, dass Indonesien ein Ziel Weltnahrungsscheune im Jahr 2045 zu werden, erreichen können. Die Regierung wird die landesische Produktion für 11 neue strategische Nahrungsprodukte stufenweise entwickeln. Dies sagte Amran Sulaiman in Jakarta, nachdem er den Ergebnisbericht der indonesischen Finanzkontrollbehörde übermittelt hatte. Im Zufolge werde eine stufenweise Strategie zur Eröffnung der landwirtschaftlichen Produkte durchgeführt, da das Budget und die Größe des Teams dafür sehr beschränkt seien. Das Ziel sei auch sehr schwierig inmitten der großen Herausforderungen zu erreichen, da die Regierung einer schweren Zeit durch große El Nino-Phänomen entgegen müssen. Das medizinische Notfallrettungskomitee Medical Emergency Rescue Committee Mercy bemüht sich darum, die Gesundheitsbedingungen zu verbessern. Besonders für West Papua arbeitet Mercy mit der nationalen Almosenbehörde Basnas, der Asiatischen Muslimischen Wohltätigkeitsstiftung und der Islamischen Pädagogischen Hochschule STKIP Muhammadiyah zusammen, ein humanitäres Schiffprogramm zu entwickeln. Das Schiff soll die isolierten Gebiete in West Papua erreichen und den Gesundheitsservice dort durchführen. Das Programm dauert ein Jahr und wird seit Anfang des Fastenmonats Ramadan 2017 durchgeführt. Es sei nun die geeignete Zeit, dass Medikamente, die Gesundheitsgeräte und Logistik nach Sorong befördert. Um das humanitäre Schiffprogramm zu unterstützen, damit hoffe man, dass die Kooperation mit verschiedenen Seiten die Gesundheitsbedingungen für die Ramadan erreichen. Das indonesische See- und Fischereiministerium setzt ein Ziel, den Fischern in ganz Indonesien 1086 Schiffen zu verteilen. Die Hilfeleistung ist die Bemühung von der indonesischen See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti, um die Zahl der von den indonesischen Fischern gefangenen Fische zu steigern. Der Stellvertreter des indonesischen See- und Fischereiministeriums, Sarif Wijaya, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die Fischer die Probe mit den Schiffen erst machen, wenn die Schiffe ihrem Bedarf und ihrer Fragen schon entsprechen, werde die Regierung den Fischern die Schiffe übergeben, sagte Wijaya weiter. Die chinesische Firma China Communications Construction Company Limited ist daran interessiert, das Industriegebiet in Kuala Tanjung, Nord-Sumatra zu entwickeln. Und die Zusammenarbeit im Häfenbereich durchzuführen. Dies teilte der Generaldirektor für die Entwicklung des internationalen Industriezugangs, als die indonesische Delegation bei dem indonesisch-chinesischen Zusammenarbeitsforum in China ein Treffen mit der Vertreterin von China Communication Construction Company Limited durchführte. Haryanto erklärte gestern vor der Presse, dass China Communications Construction Company Limited Indonesien als potenziellen strategischen. Haryanto erklärte gestern vor der Presse, dass China Communications Construction Company Limited Indonesien als potenziellen strategischen Partner im Infrastrukturbereich wie die Elektrizitätskraftwerke, Brücke und Eisenbahnstrecke anerkenne. Außerdem sollte China Communication Construction Company Limited in der Lage zu sein, um ihre Geschäftseinheiten zu ziehen, um in Indonesien im Manufaktursektor zu investieren. Dem indonesischen Fußballspielerteam des 16-jährigen Alters ist es gelungen, das Fußballturnier 10 Phnom Plastic Cup 2017 zu gewinnen. Im Finale am Sonntagabend und ist der Sieger dabei geworden. Beim vorherigen Kampf hat Indonesien Myanmar mit 4-1 und Vietnam als Damar-Damar Sieg ein Anfangsschritt sei, um den Turnier des ASEAN Fußball Föderations Pokals des 16-jährigen Alters in Bangkok, Thailand im Juli 2017. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.932,81. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 1,3757 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.229,8 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Das Fuhr und wieder über 8 Stunden Sultan. Am Montag, den 12. Juni 2017, der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Mohajir Effendi, sagte, dass die indonesische Regierung bald eine halbstündige Sultagspolitik oder eine ganztägige Sultpolitik mit 5 Sultagen für das Schuljahr 2017-2018 anwenden werde. Die Politik ist eine Umsetzung des Charakterbildungsverstärkungsprogramms PPK, das sich auf 5 Hauptwerke, nämlich religiöse, nationalistische, gegenseitige Hilfe, Selbstständigkeit und Integrität konzentriert. Allerdings, obwohl es noch nie umgesetzt wurde, hat der Plan bereits das Vor und Wider sowie die Aufregung in der Gemeinschaft hervorgerufen. Unter denen, die gegen die sind, sagte, dass nicht alle Eltern den ganzen Tag arbeiten, vor allem diejenigen, die in abgelegenen Gebieten leben. Die meisten von ihnen arbeiten tatsächlich als Landwirte oder Fischer. Sie interagieren mit ihren Kindern in ihrem täglichen Leben. Mit der ganztägigen Schulpolitik wird befürchtet, die Menge der Interaktion zwischen Eltern und Kindern zu beseitigen. Während diejenigen, die für die 8-stündige Schultagepolitik mit 5 Schultagen sind, sagten, dass die Politik hat mehr positive als negative Auswirkungen. 8 Stunden wird als Lernprozess eines Schülers gezählt, darunter verschiedene zusätzliche Aktivitäten, die von den Schülern nach ihren Schulaktivitäten durchgeführt werden. So werden verschiedene außerschulische Aktivitäten, die in der Schule oder außerhalb der Schule durchgeführt werden, als Lernprozess von einem Schüler gezählt. Minister für Bildung und Kultur Mohajir, der die Politik initiiert, dass viele Menschen immer noch falsch verstehen das Konzept der 8-Stunden-Schultag. Es bedeutet nicht, dass die Schüler für 8-Stunden-Klasse haben. In der Tat sagte Minister Mohajir auch, dass in der 8-Stunden-Schule die Schüler nicht nur Unterrichtsstunden erhalten, die aus Lehrbüchern kommen, sondern auch Charakterbildung erhalten. Er erklärt später, dass der Transfer von Wissen aus Lehrbüchern nur 30% beträgt. Mittlerweile werden die restlichen 60-17% mit Charakterausbildung gefüllt. Er fügte hinzu, dass es mehrere Charaktere gibt, die sich bilden wollen. Die Prioritäten sind Ehrlichkeit und Nachgiebigkeit, Toleranz und Kooperation. Präsident Joko Widodo selbst hat den Minister für Bildung und Kultur beauftragt, Mohajir Effendi den Politikplan des 8-stündigen Schultages nach Anhörung von Unruhen unter den Gemeinden zu überprüfen. Jede neue Politik wird sicherlich Vor- und Nachteile stellen. Viele Kreise, die gegen den Politikplan sind, sind nicht der Ansicht, dass die Politik schlecht ist. Es wird gehofft, dass die Gemeinde nicht sorglos auf eine Politik reagiert. Alle Stakeholder sollten sich zunächst einmal auf den Politikplan konzentrieren. Danach können sie ihre Meinung äußern. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 19. Juni wie folgt. Die Schlacht bei Kirchheim war eine militärische Auseinandersetzung in den Revolutionskriegen. Am 19. Juni 1792 trafen die französischen und österreichischen Truppen bei Kirchheim im Westerwald aufeinander. Teilweise wird die Auseinandersetzung auch als Schlacht bei Ukerath bezeichnet, nach dem ebenfalls nahegelegenen Ort Ukerath, der heute zu Hennef gehört. Die österreichischen Unterfeldmarschallleutnant Paul Kray griffen am 19. Juni 1796 um 2 Uhr nachts das französische Lager in Jüngeroth oder bei Buchholz Ukerath mit Kavallerie und Infanterie an, wurden jedoch zurückgeschlagen und von den Franzosen bis Kirchheim verfolgt. Das Dorf war gut verteidigt. Die Franzosen nahmen es zuerst unter Artilleriebeschuss und erstürmten es dann, wobei sie wiederum von auf den Anhöhen hinter dem Dorf ausgestellter österreichischer Artillerie beschossen wurden. Nach längerem Infanteriekampf um diese Höhen wurden die Franzosen zurückgeschlagen und zogen sich wieder zurück. An Verlusten hatten die französischen Truppen 1.500 Tote zurückgelassen. Bei den Österreichern fielen 400 Soldaten. Die Schlacht in der Philippinensee war eine Seeschlacht zwischen der US-Marine und der kaiserlich-japanischen Marine während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Sie fand am 19. und 20. Juni 1944 bei den Marianeninseln statt und war die größte Trägerschlacht des Pazifikkrieges. Am Morgen des 19. Juni gegen 5:30 Uhr machten sich erste Bomber und Jagdflugzeuge der USAAF auf den Weg, etwa gleichzeitig auch die Flugzeuge der Japaner. Die japanischen Piloten hatten die Aufgabe, die Flotte der US-Marine zu zerstören, während die Bomber der USA versuchten, die Landflugplätze auf den Marianen zu vernichten. Die japanischen Schiffe befanden sich aufgrund der Windverhältnisse und der hohen Reichweite der leicht gebauten japanischen Maschinen außer Reichweite. Die Schlacht bei Wavre war eine der letzten Schlachten der Napoleonischen Kriege. Sie ereignete sich vom 18. Juni bis zum 19. Juni 1815 zwischen der preußischen Mahut unter Johann Adolf von Tillmann und einer französischen Streichmacht unter Emmanuel de Grovy. Ihre Bedeutung erhielt die Schlacht von Wavre dadurch, dass die preußischen Truppen letztlich über 30.000 französische Soldaten von der Schlacht von Waterloo fernhielten und damit die Niederlage Napoleons mit ermöglichten. Nachdem die preußischen Truppen in der Nacht auf den 19. Juni weitere Verstärkungen oder darunter auch die restlichen Truppen erhalten hatten, begannen diese vor der Morgendämmerung einen Überraschungsangriff auf die Franzosen. Diese befanden sich in der Übermacht und begannen auf Befehl Marschall Grouchy's mit Artillerieunterstützung einen Gegenangriff. Diesem Angriff folgten weitere Angriffe, welche letztlich dazu führten, dass die Preußen das Schlachtfeld räumen mussten. Im Anschluss an das Gefecht erfuhr Grouchy von der Niederlage seines Kaisers in der Schlacht von Waterloo, worauf er den Befehl zum Rückzug der Truppen nach Frankreich gab. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Die Regierung veröffentlicht das 15. Wirtschaftspaket, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung veröffentlichte das 15. Wirtschaftspaket. Dies sagte der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaftsbereich Darmin Nasution am Donnerstag, den 15. Juni 2017 in Presidential Bureau in Jakarta. Das Wirtschaftspaket fokussiert sich auf die Verbesserung des nationalen Logistiksystems, um die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen und die Konkurrenz der nationalen Logistikdienstleistung zu fördern. Darmin Nasution erklärte einige Punkte im 15. Wirtschaftspaket. Dabei handele es sich um die Chancen für Geschäft und die Erweiterung der Geschäftsrolle und der Skala. Die Geschäftschancen für Verkehrsmittel und die nationale Versicherung zur Beförderung der Export-Import-Waren wird gegeben und die Geschäft der Schiffwerft und die Instandhaltung des Schiffes wird angekurbelt. Das 15. Wirtschaftspaket gibt auch die Erleichterung für Geschäft und die Reduzierung der Kosten für das nationale Logistikdienstleistung Geschäft. Darmin Nasution sagte weiter, das 15. Wirtschaftspaket umfasse die institutionelle Stärke und die Befugnis von Indonesian National Single Windows, INSW. Dies dient dazu, die unabhängige Funktion des INSW-Behörde durchzuführen, um das elektronische System für die Dienstleistung zu entwickeln und die Aktivitäten von Export und Import, die ein Potenzial haben, einen illegalen Handel zu werden, zu kontrollieren, sowie den Zoll- und die Hafenverwaltung in ganz Indonesien zu fördern. Darüber hinaus wird das Management der einzigen Risiko für die Warenstrombeschleunigung und die Reduzierung der Verzweilzeit aufgebaut. Er sagte dazu weiter, das Paket habe auch die INSW-Behörde als eine kompetente Autorität bei der Integration vom ASEAN Single Windows und als Sicherung der Kontrolle des Freihandelsabkommens eingestellt. Das 15. Wirtschaftspaket umfasse auch die Vereinfachung des Handelssystems mit der Bildung eines Teams, um die Verletzung beim Handelssystem zu reduzieren. Die Weltbank begrüßt die Bemühungen der indonesischen Regierung, um die Logistikkosten im 15. Wirtschaftspaket zu reduzieren. Wie der Leiter der Vertretung der Weltbank für Indonesien, Rodrigo A. Chavez in Jakarta, sagte, wird die Reduzierung der Logistikkosten das Wirtschaftswachstum fördern. Im Zufolge seien die Logistikkosten in Indonesien ein großes Hindernis für die Effizienz des Wachstums, da Indonesien etwa 24% des Bruttoinlandsprodukts im Logistikbereich benutzt. Rodrigo Chavez fuhr fort, dass der Verkehrsstau eines der Logistikprobleme sei.
Wenn Indonesien in der Lage wäre, die Logistikprobleme zu lösen, würde es eine große Motivation für die nationale Wirtschaft werden. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über die Touristenziele, die kulinarischen Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir Ihnen den Hügel Mandoo in Ostnusa Tenggara vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, die Provinz Ostnusa Tenggara besteht aus verschiedenen Inselgruppen. Eins davon ist die Rote Insel, die im südlichen Teil dieser Provinz liegt. Diese Insel hat keinen Vulkan. Die Bodenstruktur wird von Kalk und niedrigen Hügeln dominiert. Trotzdem hat die Rote Insel viele Sehenswürdigkeiten mit einer wunderschönen Naturlandschaft. Eins davon ist der Mandoo-Hügel, der nicht so weit vom Stadtzentrum Ba'a liegt. Liebe Zuhörer, der Mandoo-Hügel wird von den Einwohnern der Rote Insel Tangga 300 oder auf Deutsch übersetzt die Treppe von 300 benannt. Um die Hügelspitze zu erreichen, muss man über 360 Treppenstufen steigen. Von der Hügelspitze aus können die Besucher die schöne und reißende Landschaft sehen. Das Besondere am Mandoo-Hügel ist, dass er einer der südlichsten Grenzen zwischen Indonesien und Australien, sogar die Grenze zwischen dem asiatischen und australischen Kontinent ist. Dieser Hügel liegt im Dorf Kuli. Er ist sehr reich an Landwirtschaftsprodukten. Um den Hügel zu erreichen, kann man vom Flughafen Eratari in der Hauptstadt der Provinz Ostnusa Tenggara Kupang aus mit dem Flugzeug auf die Rote Insel fliegen. Man kann auch mit dem Schiff von Kupang aus in die Stadt Ba'a fahren. Von dieser Stadt aus dauert die Fahrt zum Mandoo-Hügel etwa 1,5 Stunden. Liebe Zuhörer, bei der Ankunft am Mandoo-Hügel können die Besucher direkt die Treppenstufen bis zur Hügelspitze hinaufsteigen. Auf der Hügelspitze wird ein faszinierendes Panorama angeboten. Oben ist ein Gebäude mit typischem roten Design namens Lopo vorhanden. Das Gebäude hat ein Halbkreisdach und innen gibt es Stühle zum Ausruhen der Besucher. Man braucht 20 Minuten, um die Hügelspitze zu erreichen. Im nördlichen Teil können die Besucher die Lolo-Hügelkette sehen. Im westlichen Teil befinden sie das Kulidorf und dessen Reisfelder. Im östlichen Teil des Hügels gibt es die Keka-Hügelkette mit dem darunter liegenden Blauen See. Im südlichen Teil erstreckt sich der Indische Ozean. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen, in dem Sie indonesische Vokabeln kennenlernen können. Der Titel des heutigen Unterrichts ist Im Hotel oder auf Indonesisch Die Hotel. Also bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Zuerst möchten wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Unterrichts im Hotel oder auf Indonesisch die Hotel zu tun haben. Ich werde die Wörter zweimal langsam vorlesen und wiederholen sie noch einmal. Im Hotel, auf Indonesisch die Hotel, die Hotel. Guten Morgen, auf Indonesisch selamat pagi, selamat pagi. Mochten auf Indonesisch mau, mau. Swimmen auf Indonesisch berenang, berenang. Das Schwimmbad auf Indonesisch kolam renang, kolam renang. Im welchen Stock auf Indonesisch di lantai berapa, di lantai berapa? Im achten Stock auf Indonesisch lantai delapan, lantai delapan. Verfügbar auf Indonesisch tersedia, tersedia. Der Handtuch auf Indonesisch handuk, handuk. Das Areal auf Indonesisch area, area. Das Fitnesszentrum auf Indonesisch pusat kebugaran, pusat kebugaran. Der Gast auf Indonesisch tamu, tamu. Brauch nicht auf Indonesisch tidak perlu, tidak perlu. Bezahlen auf Indonesisch membayar, membayar. Entschuldigung auf Indonesisch maaf, maaf. Das Frühstück auf Indonesisch makan pagi, makan pagi. Wie viel Uhr auf Indonesisch jam berapa, jam berapa. Zehn Uhr vormittag auf Indonesisch jam 10 pagi, jam 10 pagi. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht im Hotel. Das Gespräch findet zwischen Eki und Hotelangestellte statt. Wir wollen die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und wiederholen Sie noch einmal. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Auf Indonesisch, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ich möchte schwimmen. Auf Indonesisch, tulang. Ich möchte schwimmen. In welchen Stock ist das Schwimmbad? Auf Indonesisch, saya mau berenang. Kolam renang di lantai berapa? Saya mau berenang. Kolam renang di lantai berapa? Das Schwimmbad ist im achten Stock. Sie können dieses Lift benutzen. Auf Indonesisch, kolam renang ada di lantai 8. Anda bisa menggunakan lift ini. Kolam renang ada di lantai 8. Anda bisa menggunakan lift ini. Ist der Handtuch im Schwimmbad verfügbar? Auf Indonesisch, apakah di kolam renang tersedia handuk? Apakah di kolam renang tersedia handuk? Ya, der Handtuch ist da. Außerdem gibt es auch im Schwimmbad ein Fitnesszentrum. Auf Indonesisch, ja, di sana sudah tersedia handuk. Selain itu, di area kolam renang juga tersedia pusat kebugaran. Ya, di sana sudah tersedia handuk. Selain itu, di area kolam renang juga tersedia pusat kebugaran. Was kostet es, das Fitnesscenter zu benutzen? Auf Indonesisch, berapa biaya menggunakan pusat kebugaran? Berapa biaya menggunakan pusat kebugaran? Weil Sie der Gast in diesem Hotel, Sie brauchen nicht zu bezahlen. Auf Indonesisch, karena Anda tamu di hotel ini, Anda tidak perlu membayar. Karena Anda tamu di hotel ini, Anda tidak perlu membayar. Ach so, okay. Entschuldigung, das Hotel Frühstück bis zu welchem Zeitpunkt? Auf Indonesisch, oh baiklah, maaf di hotel ini makan pagi sampai jam berapa? Oh baiklah, maaf di hotel ini makan pagi sampai jam berapa? Hier können Sie bis 10 Uhr morgen das Frühstück haben. Auf Indonesisch, di sini Anda bisa makan pagi sampai jam 10 pagi. Di sini Anda bisa makan pagi sampai jam 10 pagi. Oke, okay, wenn ja, werde ich nach dem Schwimmen frühstücken. Auf Indonesisch, baiklah, kalau begitu saya akan sarapan setelah berenang. Baiklah, kalau begitu saya akan sarapan setelah berenang. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Treffen wir uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Thank you.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder mit Mirhan Darum beim Programm Musikregenbogen. Diesmal werden wir Ihnen die indonesische Keroncong-Lieder von Mus Mulyadi präsentieren. Am Anfang lass uns das indonesische Keroncong-Lied von Mus Mulyadi mit dem Titel Dewi Murni hören. Also bleiben Sie immer mit der Stimme Indonesiens. Gute Unterhaltung.
Dewi murni berkembangkan sutra ungu melambai merinya rasa sempat memenuhi angkasa berakhir Dewi Murni.
Liebe Zuhörer, Sie haben gerade ein Lied mit dem Titel Dewi Murni gehört und es wurde von Mus Mulyadi gesungen. Das Lied erklärt uns über einen schönen Engel, der in einem See duscht. Mus Mulyadi ist am 14. August 1945 in Surabaya, Ostjava geboren. Das musikalische Talent des Sängers, die Buaya Keroncong genannt wird, wuchs sich von seiner Familie, die aktiv in der Welt der Kunst ist. Seine Karriere in der Musik begann seit der Jugendzeit, indem er eine musikalische Gruppe Irama Puspita bildet und trainiert. Neben Irama Puspita hatte Mus Mulyadi auch in verschiedenen Bands wie Arista Birawa und Favorites Group vereinigt. Im Jahr 1971 trat Mus Mulyadi auch von Favorites Group zurück und begann seine Solokarriere durch ein Keroncong-Poplied-Genre zu singen. Wer hätte gedacht, das Lied ist auf dem Markt sehr beliebt? Ein beliebtes Lied zu der Zeit ist Dewi Murni, die wir zu Beginn unseres Treffens hören. Liebe Zuhörer, jetzt hören wir ein Keroncong-Lied noch von Mus Mulyadi mit dem Titel Kota Sulu oder Die Stadt Sulu. Viel Spaß beim Zuhören. Oh, Zuhörer, das war das Lied Kota Sulu von Mus Mulyadi. Obwohl er erfolgreich in der Musikindustrie ist, versucht Mus Mulyadi, noch verschiedene Arten von Unterhaltung zu prägen, wie Filme spielen und Dangdut-Musik singen. Der Mann, der als Raja Musik Gronjong oder der König des Gronjongs Musik bekannt ist, ist bisher in der Welt der Indonesian Musik immer populär. Mus Mulyadi kämpfte seit 1984 gegen Diabetes und verlor seit 2004 die Sehkraft durch Diabetes. Allerdings ist seine Stimme so noch immer bei seinen Liebhabern geliebt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Musik Regenbogen über die indonesische Gronjongslieder. Zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Mus Mulyadi mit dem Titel Persembahanku oder Meine Gabe und Kasih dari Surga oder Liebe von Himmel. Von Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Persembahanmu nanti ke altar yang suci, semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang ambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa bulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar ber. Senandung pasrah diri ke altar yang suci, semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kesan hampa bulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.